Die ganze Nacht hatte Paul Nerteau von einem steinernen Ungeheuer geträumt, einem boshaften Titanen, der durch das 10. Arrondissement streift, von einem Moloch, der das türkische Viertel in Schach hält. In seinem Traum trug das Ungeheuer eine halbmenschliche und halbtierische Maske, und es war zugleich griechischen und persischen Ursprungs. Schweißgebadet war er um 3 Uhr morgens aufgewacht, hatte sich zitternd in seiner kleinen Dreizimmerwohnung Kaffee gekocht und erneut die archäologischen Unterlagen studiert, die seine Mitarbeiter am Vorabend vor seiner Tür deponiert hatten. Bis zum Morgengrauen hatte er die Museumskataloge gewälzt, die Reisebroschüren und wissenschaftlichen Werke durchgesehen, jede Skulptur betrachtet und mit den Abbildungen der Autopsien verglichen und unbewusst auch mit der Maske aus seinem Traum. Sarkophage aus Antalya, Fresken aus Kilikien. Er hatte Zeitalter und Zivilisationen durchschritten, ohne das kleinste Ergebnis zu erzielen. Paul Nerteau betrat die Brasserie Le Trois Obus an der Porte de Saint-Cloud. Der Geruch nach Kaffee und Tabak schlug ihm entgegen, und er bemühte sich, seine Sinne abzuschotten und ein Gefühl des Ekels zu unterdrücken. Er entdeckte Jean-Louis Schiffer am anderen Ende der Theke. Frisch rasiert und in einen Burberry-Trenchcoat gehüllt, wirkte er wie aus dem Ei gepellt. Als er Paul erblickte, setzte Schiffer ein breites Grinsen auf. »Gut geschlafen?« »Fantastisch.« Schiffer betrachtete das zerknitterte Gesicht seines Kollegen, enthielt sich jedoch jeden Kommentars. »Kaffee?« Paul nickte. Gleich darauf stand ein starker schwarzer Kaffee mit einem Rand aus braunem Schaum auf der Theke. Schiffer nahm die Tasse und wies auf einen freien Tisch am Fenster. »Komm, setz dich. Du scheinst nicht besonders gut drauf zu sein.« Als sie am Tisch saßen, reichte er ihm einen Korb mit Croissants. Paul lehnte ab. Der Gedanke, etwas zu essen, trieb ihm das Sodbrennen in die Kehle. Glücklicherweise machte Schiffer heute einen auf Freundschaft. Paul sah wieder zerschnittene Finger und blutüberströmte Schneidegerät vor seinem inneren Auge. Nach dem Gemetzel hatte er Schiffer bis zur Porte de Saint-Cloud gefahren, in deren Nähe er eine Wohnung besaß. Seit diesem Zeitpunkt schlug er sich mit einer Frage herum. »Wenn Sie doch diese Wohnung haben«, er zeigte durch das Fenster auf den grauen Platz, »was wollen Sie dann in Longere?« »Herdentrieb, Stallgeruch. Allein habe ich mich zu sehr gelangweilt.« Eine hohle Erklärung. Paul fiel ein, dass sich Schiffer unter fremdem Namen im Altersheim angemeldet hatte, dem Mädchennamen seiner Mutter. Den Tipp hatte ihm einer von der IGS gegeben. Noch ein Rätsel. Versteckte er sich? Und wenn ja, vor wem? »Hol die Akten raus«, befahl Schiffer. Paul öffnete den Ordner und legte die Dokumente auf den Tisch. Es waren keine Originale. Er war sehr früh im Büro vorbeigefahren, um Fotokopien zu machen. Zuvor hatte er jede Akte mit Hilfe seines türkischen Lexikons gründlich studiert, um die Familiennamen der Opfer und weitere sie betreffende Informationen herauszufinden. Aus diesen Informationen ergaben sich allerdings keine Hinweise, kein gemeinsamer Nenner, der verraten konnte, wie sich zum Beispiel der Mörder seinen Opfern näherte. Vor allem aber erweckten die Informationen die Frauen nicht zum Leben, gaben ihnen keinerlei Präsenz. Um sich davon zu überzeugen, dass es sie wirklich gegeben hatte, musste Paul sich noch einmal die Polaroid-Aufnahmen ansehen. Grobe Züge, glatte Konturen, die auf rundliche Körper schließen ließen. Er hatte irgendwo gelesen, dass das türkische Schönheitsideal diesen Formen und auch diesen Vollmondgesichtern nahe kam. Schiffer studierte, Brille auf der Nasenspitze, weiter die Fakten. Paul nippte zögernd an seinem Kaffee. Noch immer war ihm übel. Das Geräusch der Stimmen, das Klingen von Gläsern und Metall bereiteten ihm Kopfschmerzen. Vor allem das Gerede der Säufer, die sich an der Theke festhielten, bohrte sich in sein Hirn. Er konnte diese runtergekommenen Typen nicht ausstehen. Schiffer nahm die Brille ab und sagte: »Wir fangen bei der dritten Werkstatt an, bei dem letzten Opfer. Das ist die heißeste Spur, da sind die Erinnerungen noch frisch. Danach arbeiten wir uns bis zur ersten vor. Dann kümmern wir uns um die Wohnungen, die Nachbarn, die Arbeit. Irgendwo muss er sie ja aufgegabelt haben. Niemand ist unsichtbar.« Paul trank seinen Kaffee in einem Zug. »Schiffer, ich sage Ihnen zum letzten Mal, bei der geringsten Scheiße, du nervst, ich hab's kapiert. Und überhaupt ändern wir heute Morgen die Methode, wir arbeiten behutsam.« Sie schalteten das Blaulicht ein und nahmen die Busspur. Das Grau der Seine, die Granitfarbe von Himmel und Ufern, wob ein glattes, farbloses Universum. Paul mochte dieses drückende Wetter, voller Überdruss und Traurigkeit. Es bot ein Hindernis, das er mit dem Willen des energischen Polizisten zu überwinden hatte. Unterwegs hörte er die Nachrichten auf seinem Mobiltelefon ab. Der Richter Beaumarseau verlangte neue Informationen. Seine Stimme war angespannt. Er gab Paul noch 2 Tage, bis er die Kriminalpolizei einschalten und andere Ermittler einsetzen würde. Paul überfuhr eine rote Ampel und überquerte die Rue Réaumur. Ihr Jagdrevier lag vor ihnen.